manchmal das Licht über mir abmache. Das wäre super, oder? Ja, nachher kann ich meinen Text nicht lesen, wäre ein Skandal. Okay. Johannes, wenn mal die erste Folie. Also wir sind ja immer noch bei der Liebe. Und das Thema heute, Liebe liebt die Wahrheit. Und vielleicht mag sich der eine Christenmensch dann denken, was hat das mit mir zu tun? Ich denke viel. In 1. Korinther 13,6 lesen wir Folgendes. Also da geht es um die Liebe. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit. Da kann ich Amen sagen. Sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Wir kennen ja seit ein paar Jahren diesen Begriff Fake News. Ist in aller Munde. Wir kennen falsche Komplimente. Wir kennen Doping im Sport. Aber manchmal ist dieses Thema ja viel diffiziler. Es gibt auch einen Unterschied zwischen Wahr und Wahrheit. Ich habe die Geschichte schon öfters in meiner Predigt erzählt, aber ich werde es nicht müde, es nochmal zu wiederholen. Im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts war es so üblich, dass wenn ein Gastprediger in eine Gemeinde kam, der Gastprediger bei dem entsprechenden Pastoren der Gemeinde übernachtet hat. Das war so üblich. Damals kam man nicht in ein Hotel, sondern durfte, hatte das Vorrecht, in der Familie vom Pastor zu übernachten. Und natürlich erwartet man von einem Mann Gottes, von einer Frau Gottes, dass sie natürlich gottesfürchtig ist und dass sie gastfreundlich sind. Das sind ja so die Kriterien auch, die man als Leiter haben sollte. Und dann kommt der Gastprediger und sagt der Gemeinde, stellt euch vor, es war in England, stellt euch vor, euer Pastor hat mir noch nie um 16 Uhr einen Tee angeboten. Das ist vielleicht so, wie wenn man in Deutschland um 18 Uhr nicht die Sportschau gucken kann. So ähnlich ist das in England mit dem Tee. Und die Gemeinde war entrüstet. Ja, was fällt unserem Pastor ein, dass der dem Gast nicht mal einen Tee anbietet? Das ist ein Skandal und waren schon innerlich aufgebracht. Und dann sagt dieser Gastprediger Folgendes. Aber die Wahrheit ist, ich trinke nie am Nachmittag Tee um 16 Uhr. Seht ihr den Unterschied zwischen Wahr und Wahrheit? Es ist wahr, er hat nie einen angeboten bekommen, nie vorgesetzt bekommen, aber die Wahrheit war, er wollte gar keinen. Und wenn ich jetzt nur diesen ersten halben Satz sage, dann ist er zwar wahr, aber es ist nicht die Wahrheit. Auch die halbe Wahrheit ist eine Lüge. So dass wir einfach da auch immer wieder lernen vom Herrn, wie gehen wir mit Wahrheit um. Vielleicht nehmen wir das Thema auch nicht immer ganz so ernst. Aber wenn denn die Lüge aufliegt, wenn man dann merkt, hey, der hat die Unwahrheit erzählt, dann hat man sehr viel Mühe, diesen Schaden doch wieder zu kitten. Aber es geht anders. Die Wahrheit ist immer die beste Wahl. Auch wenn es etwas kostet. Hier haben wir gelesen im Text, die Liebe freut sich an der Wahrheit. Die Liebe sagt die Wahrheit. Und die Liebe möchte auch die Wahrheit hören. Und ich möchte heute Morgen so oder versuchen, in der Predigt aufzuzeigen, wie kann ich das denn im Alltag ganz konkret leben? Wie gelingt mir das denn? Wie mache ich das? Das Wort Wahrheit in der Bibel ist dasselbe Wort wie im Alten Testament das Wort Amen. Man kann sagen, dass mit dem Amen man die Wahrheit gesagt hat. Es bedeutet so viel wie absolute Zuverlässigkeit, wahr zu sein ohne Hintergedanken. Heute würde man sagen, es ist authentisch. Das bedeutet, es ist nicht nur das, was gesagt wurde, richtig, sondern beinhaltet auch den Charakter einer Person. Man kann ja etwas Wahres sagen, aber was ganz anders meinen. Ich kann zum Simon sagen, hey Simon, du bist ein netter Kerl. Das stimmt. Aber ich kann vielleicht was ganz anderes meinen in meinem Kopf. Aber vom biblischen her gesehen, vom dem alttestamentlichen Wort Amen bedeutet es, ich stehe hinter meiner Aussage. Ich meine so, wie ich sage. Wir kennen doch alle die Situation. Also bei mir zu uns zu Hause war es so, mein Bruder war 7 Jahre älter wie ich. Meine Eltern waren beide berufstätig und mein großer Bruder hatte immer den Auftrag, guck, dass der Thomas pünktlich am 8. im Bett ist, weil der muss morgen wieder aufstehen in die Grundschule. Er darf nur bis nach dem Sandmännchen, sollte er eigentlich ins Bett gehen. Vielleicht kennt es noch jemand. Ich weiß, ihr seid im christlichen Elternhaus aufgewachsen, da gab es kein Fernsehen. Aber ich erzähle jetzt einfach mal so die Geschichte. Aber mir natürlich, mein Bruder hatte natürlich Mitleid mit mir, ich wollte doch auch so cool sein wie er und natürlich Sendungen gucken. Und immer bevor dann die Eltern kamen, hat man natürlich das Fernseher ausgeschaltet, ist ins Bett gekrochen und gedacht, naja, die merken sie eh nicht. Nur das Problem bei Röhrenfernsehen war einfach, die wurden warm. Und da, wenn die Eltern natürlich gekommen sind und haben das Fernseher angefasst, dann wussten sie, die Flimmerkiste ist lange gelaufen. Und wenn sie dann noch ganz cool drauf waren, sind sie dann noch zu dir ins Bett gekommen und haben geguckt, ob dein Bett schon warm ist. Und damals hat man in Kinderzimmern auch im Winter nicht Heizung gehabt, sondern ist maximal mit einer Wärmeflasche oder mit 3 Decken ins Bett gegangen. Also es war klar, du bist nicht am 8. ins Bett. Sowas nennt man das Vortäuschen einer Wahrheit. Also man liegt im Bett und denkt, die Eltern sind, ich sage jetzt nicht einen Ausdruck, die merken das ja eh nicht. Seht? Und auch wir Erwachsenen können natürlich eine Wahrheit vortäuschen. Und ich weiß, die Frage ist ja, warum lügen Menschen überhaupt? Das ist doch uncool. Was macht das für Sinn? Aber manchmal wollen wir ja auch Menschen nicht verletzen, sondern was Nettes sagen und nicht so sehr die Wahrheit. Oder man lügt, weil man besser dastehen will vor den anderen, sich besser darstellen will. Ihr könnt es beobachten. Das ist für mich, ich bin nicht oft in Facebook, aber ich kann mich da wirklich amüsieren. Also wie sich da Leute selber darstellen können, das ist unglaublich. Und in Amerika war es so, da hat man eine Untersuchung gemacht bei ungefähr 120 Studenten und hat gesagt, sie sollen 10 Minuten was Gutes, was Positives, was Sympathisches sagen und etwas über ihre Kompetenz aussagen. Die haben natürlich nicht gewusst, warum sie das tun sollten. Nachher wurden sie interviewt. Und dann wurden sie gefragt, ob denn alles gestimmt hätte, was sie da erzählt haben. Und dann haben 60% gesagt, sie haben gelogen. Also es war eine Untersuchung, die man gemacht hat. Also man lügt, um sich Vorteile zu verschaffen. Also man lügt, dass ich besser dastehe. Vielleicht auch mehr Geld zu verdienen, bessere Beziehungen haben. In der Schule hat man... Ihr natürlich nicht. Ihr kennt ja so, mal kurz rüber gucken, was hat denn der Nachbar geschrieben. Also man schreibt ab, einfach um, was ja eigentlich auch nicht wahr ist, oder? Ist ja nicht meine Leistung. Die Liste ist unendlich lang, die man da führen könnte, warum Menschen lügen. Aber im Grunde genommen geht es doch darum, ich möchte mein Ego schützen. Wenn ich unter Druck komme, werde ich schwach. Der Simon fragt mich dann, ja Tommy, was denkst du denn wirklich über mich? Okay, jetzt kommt es raus. Und dann merken wir, auch bei diesem Punkt brauchen wir Hilfe von Gott. Wir brauchen Kraft, um wahr zu leben. Gerade wo in einer Welt, wo so viel Fassade ist, wo so viel Fake News gibt, wo so viel Unwahres auch erzählt und gesagt wird. Wisst ihr, warum Gott die Wahrheit so wichtig ist? Weil er unsere Beziehung schützen möchte. Oder unsere Beziehungen. Jeder kennt doch die Situation, dass, wenn ich jetzt fragen würde, hast du schon mal gelogen? Dann wird wahrscheinlich 99,9% der Leute sagen, ja, mir ist das auch schon passiert. Ob wissentlich oder unwissentlich, aber das wird wahrscheinlich so passiert sein. Wenn ich fragen würde, bist du schon mal angelogen worden, dann werden die meisten das auch bejahen können. Aber ihr kennt sicher die Situation, wenn man von jemand belogen worden ist und man trifft die Person wieder. Die Situation kennen wir. Oder ihr habt einem Freund oder einer Freundin was Vertrauliches gesagt mit der Bitte, sag's bitte nicht weiter. Und dann hörst du diese Geschichte plötzlich von einer ganz anderen Person. Dann ist Vertrauen zerstört. Und deshalb ist Gott die Wahrheit so wichtig, weil er unsere Beziehung schützen will. Ich weiß nicht, bei uns im Roten Kreuz ist so, wenn man will, dass es beim Chef oben ankommt, dann muss man was ganz Vertrauliches bestimmten Personen sagen, dann weiß man, dass es oben ankommt. Ich weiß nicht, ob es das nur bei uns bei Rotkreuzen gibt, aber das ist einfach so. Meine Kollegin sagt, sag's dem, dann weißt du, dann kommst du zur Chefin. Meine Tendenz ist aber, die Dinge lieber meiner Chefin selber zu sagen, wenn ich was auf dem Herzen habe, weil das eigentlich ehrlicher auch wäre. Und wenn Vertrauen in die Brüche gegangen ist, braucht es lange, bis das wiederhergestellt ist. Wir sind auch gefordert, wenn wir Dinge über Menschen sagen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen, ruinieren wir ihren Ruf oder schaden ihrem Ruf. Das geht auch nicht. Du kannst nicht Dinge nur weitersagen vom Hören sagen. Und deshalb ist Gott so wichtig, weil er Beziehungen schützen will, dass wir wahr leben. Deshalb ist Gott Wahrheit und dass wir wahr leben auch ganz wichtig. Aber er möchte auch uns schützen. Gott möchte uns schützen, damit wir betrogen worden sind. Wer wurde schon mal betrogen? Ich glaube, da werden auch die meisten Ja sagen können. Aber was man auch feststellen kann, manchmal möchten Menschen sogar betrogen werden. Folgende Situation. Du möchtest einfach jemanden in Beziehung treten, sei es Mann oder Frau, weil die so hübsch, weil die so attraktiv ist, weil du sie unbedingt meinst, dass sie gut für dich wäre. Und deine Freunde sagen, sei vorsichtig mit der Person. Und dann hört man da nicht drauf. Dann will man die Warnung nicht hören, weil man lieber dem Betrug glaubt, wie den Freunden. Weil man den Betrug, den man aufgebaut hat, glauben will und dann erlebt man eine Enttäuschung. Und ich bin so froh, dass die Bibel was über das Thema sagt. Nicht nur in 1. Korinther 13, 6. Die Lüge hat ja angefangen bei den ersten Menschen im Garten Eden. Gott hat damals den Menschen in ein herrliches Umfeld hineingesetzt. Ein Ort der absoluten Schönheit, ohne Covid-19. Und dann kommt da in diesen Garten jemand hinein und die Bibel nennt ihn den Teufel. Und dieser vermischt die Wahrheit mit Lüge. Und das ist ein absolut tödlicher Cocktail. Der Teufel kommt zu ihnen und sagt, hört, Gott weiß, eure Augen werden geöffnet, wenn ihr von dieser Frucht esst. Ihr werdet sein wie Gott. Und ihr werdet das Böse vom Guten unterscheiden können. Das ist doch cool. Ich esse was und dann bin ich wie Gott. Und jetzt sind wir natürlich geneigt, wir würden das nie so machen wie die. Aber ich möchte mich mal in der Situation selber sehen, zu überlegen, wenn ich von der Frucht esse, super, dann bin ich wie Gott. Und wer wäre denn nicht auch gerne vielleicht besser, als wie er tatsächlich jetzt ist? Also der Teufel macht ihnen ein Angebot. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Das hört sich doch gut an. Aber das Problem ist folgendes. Die Wahrheit, das haben wir auch in diesem Bibelvers gelesen, sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit. Gottes Idee war, dass der Mensch nie das Böse kennenlernt. Dass wir nicht in Berührung kämen mit Ungerechtigkeit, von aller Art von Ungerechtigkeit. Also Gott hat uns als Menschen so erschaffen, dass wir nur das Gute hätten kennen sollen. Das wünschen wir uns doch auch heute. Wer hört denn gern schlechte Nachrichten? Jeder von uns findet es doch schön, wenn er eine gute Nachricht bekommt. Deshalb fragen wir mal, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, welche willst du zuerst hören? Damit es uns besser geht, sagen wir, fangen wir mit der schlechten an und dann gucken wir mal, was ich mit der guten draus mache. Weil es ist ja blöd, wenn du eine gute Nachricht kommst, dann bist du plötzlich oben ganz weit, weißt du, 13., 14., 15. Stock und dann kommt die schlechte Nachricht und plötzlich bist du im UG5 oder so ähnlich, zumindest emotional. Und wir sehen, die Menschen haben sich für die Lüge entschieden, ihr zu glauben, anstatt der guten und schützenden Wahrheit Gottes. Und das ist unser Problem bis heute. Martin Luther hat Folgendes gesagt: Die größte Lüge findet den größten Glauben. Wir Menschen neigen dazu, der Lüge mehr zu glauben als der Wahrheit. Und Jesus verurteilt den Teufel ganz scharf. Er sagt, der Teufel ist ein Mörder von Anbeginn. Er hasst die Wahrheit, hat sie immer gehasst und in ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, dann ist es sein Wesen. Denn er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge. Und wir sollten jetzt uns alles dran setzen, uns sich nicht mit ihm eins zu machen. Aber ich bin so froh, dass Gott ein Gegenprogramm hat. Die Bibel sagt, Jesus ist die Wahrheit. Jetzt kannst du die nächste Folie einblenden, Johannes. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Mit anderen Worten, was Jesus sagt, ist immer wahr. Und wenn Gott was sagt, ist es immer zu unserem Besten. Er sagt es, damit es in unserem Leben, dass mit unser Leben gesegnet wird und unser Leben sich gut und positiv entwickelt. Was bedeutet denn, Jesus ist die Wahrheit? Das bedeutet, Jesus lügt nicht und er hat nie gelogen. Vers in Hebräer 6, Vers 18. Gott gab uns also sowohl seine Zusage als auch seinen Eid, die beide unabänderlich sind, weil Gott nicht lügt. Das heißt, ich kann mich auf die Zusagen und auf die Verheißungen Gottes kann ich mich verlassen. Wenn Gott in mein Leben hineinspricht und mir was zusagt, dann darf ich gewiss sein, dass er es auch erfüllt. Genau. Ich lese weiter. Das ist für uns, die wir bei ihm Zuflucht gesucht haben, eine große Ermutigung. Und damit möchte ich euch heute Morgen auch ermutigen. Was Gott dir zugesagt hat, das ist wahr und er hält es auch ein. Denn wir wollen ja das vor uns liegende Ziel der Erfüllung der Hoffnung erreichen. Ich glaube, das kann man über keinen anderen Menschen sagen. Alles, was Jesus sagt, verdient unser vollstes Vertrauen. Wer mit den Worten und der Person von Jesus in Berührung kommt, findet die Wahrheit. Jesus ist echt gewesen, authentisch. Er ist absolut vertrauenswürdig oder war, als er als Mensch gelebt hat und auch heute noch. Und als Jesus am Schluss seines Lebens verhört worden ist, hat er gefragt, gibt es etwas, was unwahr war? Ich wäre froh, ich könnte am Ende meines Lebens das auch so sagen. Jesus war und ist der Inbegriff von Wahrheit. Und darum möchte ich euch herzlich bitten, wenn Gott in dein Leben hineinspricht, dann glaub ihm, vertrau ihm. Glaub das, was das Wort Gottes über dich aussagt und nicht, glaub nicht die Lebenslügen, die der Teufel dir einflüstert. Du bist nichts, du kannst nichts, du bist nichts wert. Guck mal die anderen an, das ist eine Lüge. Du bist wertvoll, weil Gott dich so gemacht hat. Weil Gott Ja zu dir sagt. Er hat gute Gedanken, Gedanken des Friedens und der Liebe mit uns. Dann brauche ich mich auch nicht mit anderen vergleichen. Ich könnte auch heute hingehen, da gibt es Männer, die haben noch volle Haare. Stell dir vor, und ich habe eine Glatze. Skandal, seit Ende 20. Jesus ist die Wahrheit über das Leben und die Wahrheit über Gott. Und meine Erfahrung ist, seit meiner Bekehrung darf ich Jesus vertrauen. Das ist jetzt 48 Jahre her. Ich habe ihn nicht immer verstanden, das muss ich zugeben. Aber eines weiß ich, Jesus hat mich nie angelogen. Wenn ich die Bibel lese und das lese, was Jesus sagt, dann kommt mir nur eines entgegen, die Wahrheit, die mich frei macht. Als Jesus am Kreuz hing, er starb und der Ausruf hat, es ist vollbracht, da stand ja ein römischer Hauptmann am Kreuz. Und was hat dieser Mann gesagt? Dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Also ein Heide bekennt es. Also der Hauptmann hat gesehen und verstanden, dass Jesus der Inbegriff der Wahrheit ist. Ein dritter Gedanke, die Wahrheit macht frei. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Die Wahrheit macht mich frei. Also Jesus macht mich frei und das, was er spricht. Und diese Wahrheit kann man wie zwei Seiten von einer Münze betrachten. Die eine Wahrheit ist das, was Jesus über die Menschen sagt. Und jetzt erschreckt bitte nicht. Da steht Gott sei Dank im Wort Gottes und sind nicht meine Zitate. Matthäus 15, 18 bis 19. Böse Worte kommen aus einem bösen Herzen und machen den Menschen, aus dessen Mund sie kommen, unrein. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, wie zum Beispiel Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Und für diese Dinge, außer Mord, müssen wir uns nicht anstrengen, weil sie Teil unserer Persönlichkeit sind, wenn wir ohne Jesus leben. Das ist die Wahrheit über uns Menschen. Und ich glaube, das schmeichelt uns nicht. Also wenn du Jesus begegnest und sagst, in deinem Herzen sind A, B, C, D, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung, dann würde Gutmensch sagen, ja hey Jesus, was fällt dir ein? Das ist die eine Seite dieser Münze. Aber es gibt noch eine zweite Seite dieser Botschaft. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Auch hier, lerne Jesus kennen und du wirst eine Freiheit erleben über diese negativen Dinge, die du hast, dass so eine neue Dimension entsteht, die du vorher gar nicht gekannt hast. Und dann ist die Frage, wie macht Gott das jetzt? Was macht Gott da? Wie kommen wir in Berührung, in den Genuss dieser neuen Dimension, die uns frei macht? Möchte ich eine Bibelstelle aus dem Alten Testament nehmen. Hesekiel 36 und 27. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinen Geboten lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Hier kommt eine Dynamik zum Ausdruck, wie Jesus wirklich ist. Denn im christlichen Glauben geht es ja nicht darum, dass man moralisch besser lebt. Da bemühen sich ja viele Menschen aufrichtig drum und scheitern. Aber was uns alle verändert, ist, wenn wir Gott Zugang in unser Leben geben und bekennen, ich brauche ein neues Herz. Ich erkenne die Kraft in mir, nicht ganz ehrlich zu sein. Bitt mir, vergib mir, ich möchte Veränderung. Jesus, du bist die Wahrheit und ich vertraue dir. Also immer, wenn wir uns zu Gott zuwenden und ihm sagen, dass wir ihn brauchen, dann nimmt das alte Herz heraus und pflanzt ein neues Herz hinein. Das nennt man dann das Wunder der Neugeburt. Alles schon mal im Bibelgrundkurs gelernt. Das ist eine gewaltige Kraft, die uns frei macht. Das wäre wie wenn Gott einen Autopiloten in unser Leben hineingibt. Wir wissen, ein Autopilot bringt ja ein Fahrzeug wieder, wenn es vom Kurs abkommt, automatisch wieder auf den richtigen Kurs. Und das legt Gott in uns hinein. Ein Herz, das Gott will. Will, was Gott will. Ein Herz, das sich an der Wahrheit freut. Und ein Herz, das die Demut hat, Fehler zu bekennen. Und das ist dann nicht Moral, sondern Kraft von Gott in unserem Leben, dass wir tun wollen, was wahr ist. Man kann das auch so nennen, Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ein Leben aus der Verbindung mit Gott. Das Evangelium bedeutet nicht, lebe richtig, damit Gott dich liebt, sondern es bedeutet, Gott liebt dich und du brauchst ihn und dann befähigt er dich und gibt dir die Kraft, anders zu leben. Dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wie passiert das denn? So. Wie habe ich denn, ich selber oder du, wie hast du ein neues Herz bekommen? Und immer wenn wir etwas erkennen vom Wort Gottes her, ist immer wichtig, dass wir zum Zentrum der Veränderung gehen, nämlich zu Jesus Christus. Versuch nicht menschlich ein besserer Mensch zu werden. Wie viele Menschen machen das am 1. eines neuen Jahres? Ich ändere alles. Oder vieles. Oder was auch immer. Das ist nicht die Botschaft der Kirche Jesu. Die Botschaft von der Kirche Jesu ist folgendes. Gott ist in der Lage, uns ein neues Herz zu geben, um uns von innen her zu verändern. Das passiert immer dann, wenn wir uns eingestehen, dass wir einen Erlöser brauchen, einen Befreier brauchen. Wenn wir uns eingestehen, ich brauche diesen Jesus und ihm bitte, meine Sünden, meine Unwahrheiten, meine Lügen und meine Neigungen zu vergeben, dann beginnt das, was die Bibel eine Neuschöpfung nennt. Die Wiedergeburt oder Neugeburt, wie wir es auch nennen. Zweitens, was auch wichtig ist, bekennen macht frei. Das haben ja manche Christen so vergessen. Ja, Gott ist ja so gnädig und alles ist so. Ich darf Dinge, die nicht richtig sind, vor Gott bekennen. Wenn ich unfreundlich zu meiner Frau bin, kann ich auch nicht sagen, ja, die Heike ist eine gnädige Frau, die vergibt mir ja sowieso, was sie auch tut. Aber es ist doch super, wenn ich hingehe und sage, liebe Heike, ich habe da was verkehrt gemacht, es tut mir von Herzen leid. Und ich versuche, es nicht mehr zu tun. Also das heißt, wenn wir das erlebt haben, wenn wir ein neues Herz von Gott bekommen haben, dann darf ich, wo ich gefehlt habe, mich auch entschuldigen. Wann immer es möglich ist. Geh zu Menschen hin und bring es in Ordnung. Wir können doch sagen, es tut mir leid. Du hättest damals nicht die Wahrheit gesagt. Bitte vergib mir. Ob das jetzt in der Schule ist, im Geschäftsleben, in der Nachbarschaft, in der Familie oder Gemeinde. Wenn du die Möglichkeit hast, geh hin und bekenne es. Akzeptiere es auch, dass es negative Konsequenzen haben kann. Vielleicht kriegst du eine schlechtere Note. Aber es lohnt sich, die Wahrheit zu leben. David hat mal gesagt, als ich Dinge in meinem Herzen verstecken wollte, da war es mir, als hätte mich etwas von innen her zerfressen. Und es gibt ja Menschen, die haben sich für Jahre wie zerfressen lassen von Dingen, weil sie Dinge nicht in Ordnung gebracht haben. Lasst es doch bitte nicht zu, dass solche Dinge dir deine Lebensqualität kaputt machen. In Sprüche 28, Vers 13, wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Aber wenn er sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden. Also wenn wir auf Menschen zugehen und uns entschuldigen und Dinge wieder gut machen, also Dinge zurückgeben, die uns auch nicht gehören oder erstatten, dann sind die meisten Menschen barmherzig. Warum? Weil man das nicht mehr gewohnt ist, weil man das Prinzip nicht mehr kennt. Falls die Menschen nicht zu dir barmherzig sind, kann ich dir eines versichern, Gott wird es mit dir sein. Als ich ein junger Bub war, habe ich mit meinem Cousin mal eine Lampe zerschossen im Hof. Der Nachbar hat es natürlich mitgekriegt und wir haben natürlich unisono gesagt, wir waren das nicht. Aber der hat natürlich gewusst, dass wir gelogen haben, weil wir haben gekickt und nachher war die Lampe kaputt. Also da kann jeder eins und eins zusammensehen. Dann habe ich mich bekehrt, saß im Taufunterricht. Und der Pastor Armin Reichenbach in Aarau hat damals gesagt, wenn was in Ordnung zu bringen hast, mach's vor deiner Taufe. Und ich wusste, okay, das heißt, zum Nachbar gehen, sagen, du, los mal, das mit der Lampe, das war ich, ich habe gelogen, ich möchte mich dafür entschuldigen. Das ist kein leichter Gang, auch als 13-jähriger Bub nicht. Und mein Nachbar natürlich mit sehr ernster Stimme hat gesagt, hey, ich wusste, dass du mich angelegen hast, aber schön, dass du kommst, oder so ähnlich. Da habe ich jetzt keine Erinnerung mehr dran. Aber ihr wisst gar nicht, wie viele Steine mir da aus dem Herzen runtergefallen sind, das in Ordnung zu bringen. Dritter Punkt, fang an, immer die Wahrheit zu sagen. In Römer 14:19 steht, bemühen wir also um Frieden miteinander und versuchen wir einander im Glauben zu stärken. Also Gott gibt Raum im Herzen. Bitt doch Gott, dass er dir hilft, die Wahrheit zu sagen. Ich denke, Menschen können besser mit Dingen umgehen, die nicht perfekt sind, als mit Dingen, bei denen es sich nachher herausstellt, dass sie nicht wahr sind. Menschen mögen vielleicht im ersten Augenblick beeindruckt sein, aber Gott ist es nicht. Und das ist mir jetzt auch ein wichtiger Punkt. Lerne, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Wahrheit kann manchmal brutal sein. Aber die Bibel sagt, wir sollen die Wahrheit in Liebe sagen. Auch wenn wir kritische Dinge ansprechen sollen und müssen, dann kann man sich vielleicht vorher mal ein bisschen zurücknehmen und überlegen, wie möchte ich denn solche Dinge gesagt bekommen? Also wie möchte ich, dass man mit mir umgeht, wenn man mir die Wahrheit sagt, vielleicht über etwas, was nicht ganz so gut ist. Und ich habe feststellen müssen, Menschen können hart gegenüber anderen sein. Das habe ich leider auch in der Gemeinde erleben dürfen. Aber bei sich sind sie übersensibel. Also die nehmen sich das Recht aus, die norden dich ein. Wenn du ihnen aber etwas Korrigierendes sagst, dann sind sie beleidigt. Deshalb meine Bitte, man darf die Wahrheit sagen, aber bitte in Liebe. Man kann Recht haben und trotzdem kann man völlig daneben liegen. Man kann Recht haben, aber man kann Dinge zerstören, wenn die Liebe fehlt. Dass man sich vorher überlegt, warum sage ich diese Dinge? Warum sagst du etwas? Ist es letztlich die Liebe? Oder nur die Wahrheit, oder dass ich recht habe. Wisst ihr, das Geniale an der Vorbereitung einer Predigt ist? Du musst dich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und was noch großartiger ist, du machst dir Gedanken, du liest Texte, du liest Berichte, du schreibst da was nieder. Und dann kommt irgendwann, nicht immer so ganz eindrücklich, aber meistens, aber manchmal ist es dir sehr nah, dann merkst du, wie der Heilige Geist kommt und dir Dinge klar macht. Ich habe mir dann überlegt, wie setze ich das jetzt ganz praktisch um? Also im Roten Kreuz ist es so, da arbeite ich ja noch ein bisschen, da sage ich, zitiere jetzt meine Kollegen, das würde ich jetzt von mir gar nicht so sagen wollen, dass ich nett bin, dass ich freundlich bin, dass man mit mir gut auskommen kann, dass ich nicht launisch bin, was auch immer. Dann habe ich gedacht, huch, das ist aber nur eine Seite der Medaille. Es stimmt, ich mache viele Dinge mit mir selber aus. Ich bin eher in unserer Ehebeziehung der Igel, der sich einigelt, wem das was sagt. Aber ich kann auch explodieren. Und das ist eine Situation, die ich nicht gern habe, weil ich muss mich meistens da nicht entschuldigen. Für was ich gesagt habe, aber ich muss mich dann immer entschuldigen, für wie ich es gesagt habe. Vielleicht kennt ihr die Situation. Und dann habe ich Folgendes gelesen und das möchte ich mir vornehmen, wenn ich mit Leuten spreche. Ist es freundlich? Ist es ermutigend? Und spiegelt es das Vaterherz Gottes wider? Also weil ich weiß, dass Gott mich liebt, wird er mir auch manchmal Dinge, die mir, wo er denkt, Thomas, du, Jetzt bist du schon so lange mit mir unterwegs, das sollst du eigentlich gelernt haben, aber da hast du noch Luft nach oben. Das wird er sicher tun. Ich preise dem Herrn, dass er es tut. Das möchte ich auch immer hören und sensibel sein. Aber ich weiß, wenn er was in mein Leben hineinspricht, dass er es gut meint. Und dass er nicht sagt, ja, Thomas, jetzt folgst mir 48 noch, du bist doch der Allerletzte, du kapierst es nie, du wirst es nie schaffen. Sondern er sagt, setz dich da mal daneben hin. Und wenn es ganz nötig ist, kann ich auch mal auf seinem Schoß sitzen, wie auch immer. Welche Bilder dir auch da einfallen mögen. Und sagt, du Thomas, das ist ungut, wenn du so bist. Das ist ganz, das schadet dir selber, du, ich liebe dich, mach's doch bitte so. So ist Gott und so möchte ich Menschen auch begegnen. Und da wisst ihr, wie ihr für mich beten dürft. Weil aus eigener Kraft ist das schwierig, weil manchmal nerven dich doch Dinge. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Du könntest explodieren und der Arbeitskollege, der dir immer auf den Zeiger geht, immer die gleiche Story erzählt. Oder was auch immer. Und da möchte ich jetzt zum Schluss kommen. Vierter Punkt, auch ein wichtiger Punkt. Deshalb ermutigt uns die Bibel sehr, wir sollen in Gemeinschaft mit Gott leben, in Gemeinschaft mit Jesus leben. Wir sollen uns Gott täglich nahe, nicht als religiöse Übung, weil man mal in der Kinderstunde gelernt hat, lies die Bibel, bete jeden Tag, ein gutes Prinzip, aber nicht als religiöse Übung. Aber es gibt nur einen Ort, wo wir wirklich auftanken können, wo unser Herz auftanken kann, und das ist die Gemeinschaft mit Gott. Es gibt nur einen Ort, wo wir wirklich von Gott berührt werden, um Kraft zu bekommen und auch die Motivation wahrzuleben. Darum sagt die Bibel, und sie ermutigt uns das ja, wir sollen es lernen, in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben und ihn in den Alltag mitzunehmen. Dazu möchte ich wirklich ermutigen. Es kann ja sein, dass du am Morgen nicht lange beten kannst, weil du vielleicht nur aus dem Bett fällst, dich anziehst, waschen tust und dann gleich zur Arbeit gehst. Oder in die Schule. Aber sag doch Jesus, Herr Jesus, ich gehe nicht ohne dich in den Tag. Ich brauche deine Kraft, wenn ich unter Druck komme. Aber ich möchte die Wahrheit sagen, ich möchte wahr leben. In allem, was mir heute begegnet, sei es dem Chef, meinem Nachbarn, meinem Arbeitskollege. Ich möchte dich widerspiegeln, deshalb brauche ich deine Kraft. Ich möchte wahr sein, weil, 1. Korinther 13,6, die Liebe liebt die Wahrheit. Amen. Dann lass uns aufstehen und bete, dass Gott uns dabei hilft. Und Jesus, ich danke dir, dass du es liebst, wenn wir wahr leben. Ich danke dir, dass du uns hilfst bei der Umsetzung. Herr, wir möchten die Wahrheit sagen. Wir möchten das in Liebe tun. Herr, danke, dass du uns hilfst im Umgang miteinander. Dass wir uns gegenseitig Mut machen, wahr zu leben. Danke, dass wir auch die Größe haben, Korrektur anzunehmen. Sei es von dir oder auch von unseren Geschwistern. Danke, dass du uns hilfst, dass wir das in Liebe tun, weil wir den anderen wertschätzen. Weil wir möchten, dass der andere dir ähnlicher wird, dass Dinge besser passieren. Ich danke dir für deine Hilfe, für deine Güte und für deine Gnade. Danke, dass wir dich kennen und dass wir in Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Danke für dieses Privileg. Danke, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen, sondern Herr, dass du uns von neu geboren hast, dass wir dich erlebt haben und dass du uns ein neues Herz, eine neue Gesinnung gehst. Und danke, dass wir da unseren Sinn, unser Denken verändern darf. Und Jesus möchte ihm spezielle Bitte und möchte es machen, weil du mich daran erinnert hast. Herr Jesus, möchte ich bitte, dass Menschen aufhören, Lebenslüge über sich selbst zu glauben. Herr, möchte ich so herzlich bitte, mit deiner Güte und mit deiner Barmherzigkeit, dass du ihnen hilfst, dass sie die Gedanken, die du über ihrem Leben hast, dass sie annehmen, wahrnehme und auch lebe, Jesus, weil du Gedanken des Friedens und der Liebe hast. Danke, wenn du in unser Leben kommst, hat Anklage keinen Recht mehr. Wenn dein Blut über unserem Leben ist, wenn wir in Beziehung mit dir leben, Jesus, dann sind wir gerechtfertigt durch den Opfertod am Kreuz. Herr, ich möchte dich so recht herzlich bitten, dass du diese Wahrheit groß machst. Geist Gottes, ich möchte dich bitten, dass du die Menschen erinnerst an die Gedanken, die du hast über ihrem Leben. Dass sie sich erinnern an die Verheißungen, die du über ihrem Leben ausgesprochen hast. Weil deine Verheißungen, die Verheißungen sind in dir, ja und Amen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns befreit hast und dass die Wahrheit du selber uns frei gemacht hast. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Der Alfons wird jetzt noch den Schluss machen.